Welt und Wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und heute für uns zu später Stunde wollen wir uns dem Thema des Sinns und Unsinns der Religion widmen. Genau.
Ganz genau. Es wird spannend, also für die, die jetzt wissen wollen, was euch erwartet. Die Bullet Points, die wir jetzt so gesetzt haben, sind natürlich, wenn wir über Religion sprechen, ein Roundabout über die 5 Weltreligionen und was das und die mitbringen, was das bedeutet und die Betrachtung der Weltreligion mitbringt und wo wir hier Sinn und Unsinn halt eben auch finden, auch über diese 5 Weltreligionen hinaus in allen. Also wird auch nochmal ein Spaziergang sein durch diesen Dschungel der Religionen und der monotheistischen, polytheistischen Religion. Ich trage für meinen Teil auch ein bisschen dazu bei, indem ich mit euch über die Betrachtung der Psychologie und Religion und der Idee von Biochemie, Serotonin und halt eben, also wo wir Sinn und Unsinn finden können. Und ich weiß gar nicht, reden wir über Gott?
Ich würde sagen, wir kommen bei einem Podcast über den Sinn und Unsinn der Religion um Gott nicht rum.
Also, weil da fällt mir gerade, das ist eine ganz schöne Anekdote zu Gott, nämlich ein. Ich werde heute 2 Geschichten nochmal erzählen. Es ist eingangs schon mal, habe ich die Geschichte schon mal erzählt über meinen Bruder. Und ein Happening in einer katholischen Dorfkirche im Münsterland. Und dann, man weiß, also die Münster kennen und eben auch also die tiefschwarze katholische Färbung um und in Münster kennen, werden dann wissen, was wir da erlebt haben. Und dann wird es ein Erlebnis, das fiel mir gerade ein, von einer alten Freundin, damals noch in Bremen, die einen Studenten zur Untermieter kurz hatte, ein ganz, ganz feiner Mensch. Ich überlege gerade, ich glaube, er kam aus Guatemala und war für eine gewisse Zeit da. Und an einem Sonntagmorgen in dieser Studenten-WG lag auf dem Küchentisch ein Zettel, auf dem stand: Guten Morgen, ich bin zu Gott gefahren. Und dann sein Name. Und das war halt eben dann die Messe, zu der er gefahren ist mit dem Fahrrad. Und ich habe ganz lange auf diesen Zettel geguckt und muss sagen, ich habe mich mal so schwer getan, mich auch Gott und dem Glauben an Gott anzunähern, eben aus besagter Färbung durch die Familie wahrscheinlich. Aber das war etwas, was mich ganz lange beschäftigt hat, dieser Zettel, auf dem halt eben dieser so sweete, liebe, gute Kerl, also so ein purer Mensch, diesen Satz da eben so hingeschrieben hatte. Und ich so dachte, Wahnsinn, was ist das für ein Erlebnis, das er da hat?
Ja, ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Also für ihn war das definitiv was ganz, ganz Feines und was ganz Schönes.
Eine Sache wollte ich noch ganz kurz reingrätschen. Ich glaube, über polytheistische Religion werden wir gar nicht so viel erzählen, weil das ja bedeuten würde, über Religionen mit mehr Götterei, wobei natürlich die Hindus, die haben ganz schön reingehauen.
Kaum.
Da geht schon ein bisschen was. Ja. Aber viele der Strömungen glauben dann nicht an einen Götterpantheon, sondern, also das heißt irgendwas Vollgepacktes mit ganz vielen Göttern, sondern eher an eine Energie oder etwas Unbeschreibbares oder wie im Taoismus wird es der Urgrund dann genannt, was ja auch nur eine Übersetzung ist. Ich kann ja leider kein Chinesisch, der liebe Lao Tse, der war ja Chinese. Ich glaube, es ist im Ursprung Chinesisch geschrieben, das kann ich leider nicht übersetzen. Aber es ist als in meiner Lieblingsübersetzung ist es als der Urgrund übersetzt worden. Ja. Aber eine Sache, wenn ich fragen darf, und du darfst natürlich sagen, weil man darf ja, also deswegen heißt es ja auch bei, gerade so in der gehobenen Gesellschaft, über Religion und Politik wird bei, bei festlichen Anlässen nicht gesprochen.
Ich glaube, ganz grundsätzlich.
Aber,
ne?
So, aber ich frage dich trotzdem mal, woran glaubst du denn?
Ich?
Ja. Und du kannst jetzt antworten, sag mal, spinnst du?
Nö.
Das ist mir aber zu böse, ey.
Nö, ist ja die.
Da sind wir alle Latten im Zaun.
Naja, es ist ja nicht so.
Was soll das denn? Hier hören noch Leute zu.
Als hätten wir darüber nicht einfach schon unfassbar viel gesprochen. Man muss nämlich wissen, Steffen hat da einfach was auch, also eigentlich ist das so ein Selbststudium, ne? Über wie viele Jahre? 10 Jahre oder 12 Jahre? Nee, länger. 16 Jahre?
Du vergisst, wie alt ich bin.
auch schönes Lachen jetzt,
ja,
gerade.
Mit 22 habe ich damit angefangen. Also, und jetzt bin ich ja bald 46. Da könnt ihr euch ausrechnen.
Oh, 24 Jahre.
Das ist immer schön, dass ich meine schönen 24 Jahre.
Ja, also 24 Jahre. Okay, und das, man merkt das tatsächlich. Also ich muss sagen, ich für meinen Teil habe immer gedacht, ich bin da relativ sattelfest. Habe mich natürlich auch über meinen Beruf sehr, sehr viel mit Religion auch auseinandergesetzt. Ich habe ja in Istanbul gearbeitet, habe in China gearbeitet, in Deutschland, was ja einfach so eine urchristliche Färbung hat. Das heißt, ich dachte so, naja, so die 5 Weltreligionen, da kenne ich mich mit aus, habe ich mich mit beschäftigt, bis ich Steffen kennengelernt habe. Und dann, ja, ist ja, ja schon, ist, musst du jetzt aushalten. Jetzt musst du das auch mal aushalten.
Jetzt muss ich ja richtig hier was vorlegen. Ja.
Komm, es geht hier nicht um Leistungsdruck, es geht hier um Leistung. Ne?
Ja.
Also, weil es stimmt schon, du bist ja schon Experte. Aber zurück zu der Frage, wir haben lange nicht mehr darüber geredet, woran ich glaube. Oh, und ich finde es total schwer. Also, ich habe mich halt eben durch diese klassische erzkatholische Färbung meiner Großeltern und der Emanzipation meiner Eltern habe ich große Schwierigkeiten einfach mit dem christlichen Glauben entwickelt und habe mich damit jetzt wieder versöhnt. Und ich glaube, das ist ein Teil, aber auch nur bedingt. Ach, ich finde es schwer. Woran glaube ich? Also ich glaube tatsächlich an sehr wohl an etwas, was größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Ich glaube, dass es einen Bereich gibt, den wir auch alle berühren können, der uns in unserer Unterschiedlichkeit eint. Ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, oft sagt man, naja, woran glaubst du, ist es dann ein Prinzip wie die Liebe? Vielleicht würdest du es am ehesten treffen. Und damit meine ich dann halt eben, Ich glaube wirklich, dass es halt Bereiche gibt, die wir, und das sehe ich immer wieder auch in meiner Arbeit, dass wir so beschränkt sind in der Wahrnehmung und in dem Verständnis von dem, was uns als Menschen und Seelen, die wir halt hier sind, also ich glaube da ganz bestimmt an diese Seele und glaube auch, dass wir beseelte Wesen sind auf dieser Welt, die auch hier sind, um ihren Sinn zu finden. Und
im Sinne einer Bestimmung oder?
Im Sinne des Sinns. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es so eine so in der Form sowas dann wie vielleicht ein Schicksal so gibt, was so festgelegt ist. Ganz sicher gibt es Bereiche, wo ich immer auch daran glaube, dass zum Beispiel Begegnungen nicht zufällig sind. Das ist schon etwas, daran glaube ich. Einfach auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, oder ich es zumindest so bewertet habe, ne? Wenn das heißt, er springt so mein psychologisch denkendes Gehirn an. Ich sehe das aber eben oft auch in der Überwindung von Leid. Das ist halt eben oft, was ich ja auch schon mal besprochen habe hier, ich zurückgemeldet bekommen habe, dass Menschen mir gesagt haben, es gibt hier einen Ort, in dem bin ich nicht berührt, verletzt oder verwundet. Und hier, also hier reicht das Leid nicht hinein. Und diesen Ort finde ich in mir. Und ich glaube, dass das genauso diesen Ort halt eben gibt, also in uns und auch diesen Ort gibt, nach dem wir uns ausrichten und zu dem wir uns hinentwickeln können, also zum höchsten Sein von dem, was wir sind als Mensch, wohin wir streben, uns entwickeln wollen. Und vielleicht ist das dann dieses Prinzip, an das ich glaube. Ich glaube da an die diese massive Schlagkraft von Hoffnung und von Liebe, die wir als menschliche Wesen auf dieser Welt halt eben entwickeln und erfahren und die uns halt so viel Leid überwinden lässt und hoffentlich auch in den Bereichen auch die Menschen bedenkt, die nicht die Möglichkeiten und nicht die Privilegien haben, das für sich halt eben so frei auch zu entwickeln und zu leben. Das ist eine Hoffnung, die ich habe und daran glaube ich eigentlich, dass wir es schaffen können. Und manchmal verliere ich auch den Glauben, wie vor ein paar Tagen, da hatte ich eine lange Arbeitswoche und war einfach erschöpft und habe zu dir gesagt, oh, manchmal fällt es mir so schwer zu glauben, dass wir das hier hinbekommen als Weltengemeinschaft. Wenn ich so erschlagen bin von den Nachrichten, von dem Leid und von all dem, was ich so bedenke und fühle, hängen mir dann eben auch die Flügel so und ich komme einfach dann alle nach Hause und habe dann erstmal kompensiert mit Chips und Limo und Couch. Ja, also ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Harte Frage zum Einstieg.
Ja, mehr Frage zum Thema.
Ja, aber erzähl mal, jetzt du.
Woran ich glaube?
Ja.
Naja, ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt und ich kann die erstmal philosophisch beantworten, dass ich an einen Gott glaube, ja, als der absolute Ursprung von allem. Und ich es immer noch einen Irrwitz finde, dass die Wissenschaft tatsächlich daherkommt und behauptet, dass aus nichts etwas entstanden ist, was ja allen physikalischen Prinzipien widerspricht. Aus nichts kann nicht etwas hervorkommen und es kann auch nicht mehr aus etwas hervorkommen, was weniger gewesen ist.
Also es muss etwas ganz Großes gegeben haben.
Also es muss etwas ganz Großes gegeben haben, aus dem das hervorgekommen ist. Und wenn wir jetzt sagen, dass Bewusstsein mehr ist als Unbewusstsein, wovon ich ausgehe, ja, dann muss dieses Mehr eben auch bewusst gewesen sein. Und zwar extrem bewusst. Das muss eigentlich die Anlage für alles Bewusstsein in sich getragen haben, was es jetzt gibt. Und vielleicht sogar alles Bewusstsein, zumindest in der Größe, was es jemals geben wird. Weil sonst ist ja irgendwann mehr da, als in der Anlage da gewesen ist. Das ist jetzt nur mal so eine philosophische Herleitung, woran ich glaube. Ich glaube, dass wir eine Seele haben. Ich glaube, dass diese Seele unteilbar, unzerstörbar und absolut individuell ist. Dass die ihren Ausdruck sucht und dass dieser Ausdruck Liebe ist. Und damit meine ich tatsächlich ein etwas Übergeordnetes im Sinne einer Allliebe. Also dass die sozusagen der ultimative Ausdruck einer Seele als, und ich glaube auch daran, dass diese Seele ein Teil dieses Urgrunds ist. Und da wird es dann mystisch, weil dieser Teil einerseits für sich steht und individuell ist und andererseits aber zu diesem Urgrund gehört und ein Teil des Ganzen ist. Genau, ja, so ungefähr an sowas würde ich. Macht das noch Sinn oder nicht so richtig?
Nee, das macht total, nee, ich finde, das macht total Sinn. Ich habe gerade überlegt, wie wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Ecke. Und ich finde das ganz spannend, wie sich halt eben auch diese Frage halt auch verändert und die Antworten. Ich habe mich gerade gefragt, ob unsere Antworten halt in 10 Jahren nochmal ähnlich sind oder ob die sich halt eben auch mit den Erfahrungen, die wir weitermachen, verändern und entwickeln, wie das für euch ist, wenn ihr gerade uns zuhört, mal festzustellen, ihr habt euch ja gefragt, woran glauben ich eigentlich und wo gibt es halt eben Hemmungen oder vielleicht auch Gedanken, Antworten, die wir nicht zu Ende gedacht oder gehört haben, ne, von uns. an diese Frage, also die Gretchenfrage, wie hast du es mit der Religion? Und wie es ja, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, auch aufgrund der politischen Zeitgeschehnisse, ich natürlich eine gute Freundin habe, die einer religiösen Minderheit angehört, die halt eben schon unfassbar viele Genozide aufgrund der nicht verschriftlichen Religion, ne, des Jesidentums, also was zwischen Christentum und Judentum anzusiedeln ist, wenn man es denn wollte, also eine mündlich überlieferte Religionsgemeinschaft, also Religion, ja, ne, und da halt eben ist für mich, merke ich jetzt aktuell in den letzten 5 Jahren, absolut Religion gebunden an halt eben auch diese Vernichtungskraft und Legitimation von Völkermördern, Morden, das ist halt ein Teil, oder halt eben auch natürlich, denke ich, bei Christentum an Feldzüge, Raubzüge, 11. Jahrhundert, das sind alles so Dinge, ne? So diese Schatten, ja, und so weiter.
Also das, nicht umsonst ist das ja die größte Religion, die wir weltweit, die größte, ja, Religionsgemeinschaft, die wir weltweit haben, weil die einfach überall rumgerannt sind und alle gezwungen haben, ihre Religion anzunehmen. Ja? Ja. Also, und ich finde, man muss auch einen ganz klaren Unterschied machen zwischen den organisierten Religionsgemeinschaften, den großen, und zwischen dem Kern der Religion, ja. Mhm. Also, und da sind wir vielleicht auch am Anfang. Ich weiß nicht, habe ich die Frage beantwortet, woran ich glaube? Ich meine,
ja,
ich, also, was bei mir halt so ist, ich habe halt ganz viel Konstrukt, und bei mir, ich würde halt gerne noch mehr die Erfahrung machen. Und ich habe die, ich glaube, und es geht da halt um eine Erfahrung von Verbindung, was auch ganz gut zum Anfang meiner Einführung führen könnte.
Die Erfahrung, dass es einen Gott gibt, dann in deinem Fall.
Ja, in meinem Fall tatsächlich ein richtiges Gefühl von Anwesenheit, von dieser, weil
göttlichen Präsenz.
Zwei sehr starke, unterschiedliche Strömungen. Die einen, die glauben, dass alles so Energie ist. Es wird immer gesagt, die Buddhisten halte ich auch noch für eine mehr, aber die Buddhisten sagen, es wäre alles nur so eine Energie irgendwie, und in diese Energie, aus der kommen wir, in die gehen wir zurück. Ich glaube das nicht so ganz.
Lustig, das kann ich mir eher vorstellen.
Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Also, weil ich finde, okay, ich spannend. Finde ja, tatsächlich dieses Persönliche, also dass da wirklich etwas ist, an das ich mich wenden kann und mit dem ich mich vor allen Dingen austauschen kann. Es braucht immer, für einen Austausch braucht es halt immer zwei.
Okay.
Jetzt die sagen, also das sind die Anhänger von All Eins, ja, also dass alles eins ist im Kern, die finden mich an der Stelle total bescheuert. Ich bin einfach, ich habe da wie eine leichte Behinderung. und ich.
Wieso?
Ja, weil ich es nicht kapiere. Ich kapiere es einfach nicht.
Dass alles eins ist.
Ja, ich bin so ein bisschen dumm. Ich glaube immer noch, dass es da, und dann werde ich fast verlacht und ja, du denkst, da sitzt irgendwie der Mann mit dem grauen Bart auf der Wolke und dann kannst du dich mit ihm unterhalten, mit Papa. Aber das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern ich meine nur die Möglichkeit, mich wirklich mit einem Gegenüber auszutauschen. Und wenn wir auch wieder in mehr und weniger reden, ich glaube, dieser Austausch ist wesentlich mehr, als irgendwie in so einer Masse zu zerwabern.
Aber kann das nicht auch sozusagen, also was finde ich interessant mit der Masse, ne? Also das ist ja dann quasi, also das verstehe ich schon mit dem Wunsch nach, etwas zu erreichen, etwas anzusprechen, was halt auch ein Feedback gibt, ne? Aber kann auch nicht so eine Energie, so eine Entität von mir aus auch ein Feedback geben, das genauso persönlich ist?
Natürlich, natürlich. Die Form ist gar nicht gesagt. Also die Form ist auch alles. Und ich glaube, die Form ist auch nicht fassbar. In vielen religiösen Begegnungen ist es auch so, dass dass es heißt, es war zu groß und zu hell und zu strahlend, als dass man wahrnehmen wollte, was ich glaube, was nur eine andere Art und Weise ist, auszudrücken, dass es in eine Form nicht zu packen ist.
Mhm.
Also, ich glaube, das, was ich als Gott bezeichne, ist viel zu groß. Und auch dieses Wort macht es schon viel zu klein. Aber irgendwie muss ich es ja nennen.
Mhm.
Aber, also, worauf ich hinaus will mit dieser Verbindung, also Religion, gut, wer Latein kann, wird wissen, Religio bzw. Religare hat viele Bedeutungen. Ja? Und eine finde ich aber besonders schön und auf die möchte ich mich stützen, was alle Fuzzis, die sich mit Religion auseinandersetzen, immer tun. Eigentlich müsste man die anderen auch nennen, aber ja, ich mach das jetzt nicht. Ja, Leute. Und zwar die gebräuchlichste im religiösen Zusammenhang benutzte Definition bzw. Übersetzung von Religio ist Wiederverbinden.
Ach genau.
Ja? Mhm. Also aber auch tatsächlich benutzt im Sinne von zwei Dinge wieder miteinander verknoten. Ja? Und was soll mit was verbunden werden? Und da können dann auch beide, die All-Eins und auch die, die es gerne persönlich mit zwei Dingen oder Einheiten, die sich begegnen, halten. Also man möchte sich sozusagen mit seiner Quelle wieder verbinden, mhm. also zurückkehren. Was ich auch ganz spannend finde, und darauf komme ich jetzt gleich, weil ich mit dem Christentum beginnen möchte, es geht da um die die Trinität, ja. Es gibt ja diesen Trinitätsbegriff bei den Christen. Gott, Sohn und Heiliger Geist, was ein Riesenproblem ist zwischen den Christen und den Muslimen. Weil bei den Muslimen ist ganz, ganz wichtig, dass dass es nur diesen einen Gott gibt. Nun ist ganz klar, also das heißt Monotheismus sprechen wir, ja. Und nun ist aber sagen das hängt ganz stark mit der Entstehungsgeschichte auch vom Islam zusammen, weil als der Islam aufkam, gab es halt wahnsinnig starke Vielgötterei, auch so naturreligiöse Vielgötterei unterschiedlichster Couleur. Interessanterweise hat die auch stattgefunden in der Kaaba. Also Kaaba, euch vielleicht ein Begriff. In Mekka gibt es ja diesen Kubus, den kennen bestimmt viele, wenigstens aus den Nachrichten, wo dann die heiligen Pilger zum Höhepunkt ihrer Pilgerreise nach Mekka wird diese Kaaba umrundet. In dieser Kaaba, bevor es den Islam als Religion gab, wurden heidnische Riten abgehalten. Und da waren so richtig Götterfiguren drin und so. Ja. Und weil der Islam halt ganz eindeutig gesagt hat, okay, das muss aufhören, dagegen sind wir ganz massiv, haben sie sich immer gegen die Vielgötterei ausgesprochen und es gibt eine Strömung innerhalb des Islam, die eigentlich fast in die Richtung geht, dass sie behaupten, die Christen seien Anhänger seien ungläubige Kuffar, sagt man im Islam, die Vielgötterei hochhalten, weil es bei denen ja also wenigstens zwei Götter gibt. Das ist Christus und Gott. Das kann nicht sein. Wie zwei. Ihr seid auch Monotheisten. Und ihr seid auch verwirrt. Und das Krasse ist, viele der Christen können das halt nicht erklären. Es gibt,
die können das nicht erklären.
Ich habe mal tatsächlich ein Konzept geschrieben für eine Serie, bei dem es um eine islamistische Radikalisierung geht. Und ich habe mich mit einem Jungen getroffen, der radikalisiert wurde. Und der hat mir dann gesagt, als er so mit dem Islam dann anfing zu liebäugeln übers Internet, wurde genau dieses Problem aufgeworfen von dem Typen, der ihn da radikalisiert hat. Und hat gesagt, naja, frag doch mal deinen Pfarrer. Die Idioten können dir das ja nicht erklären. Geh mal hin, frag den mal. Idioten hat der gesagt, ich jetzt nicht, ja. Aber er ist dann zu dem hingegangen und hat der Pfarrer original geantwortet, das ist ein großes Geheimnis, das wir nicht erklären können. Das kann nur Gott erklären. Und da sage ich, ja, so eine Scheiße. Okay. Guter Mann. Wozu hast du jetzt deine Theologie
studiert?
Studiert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also du hattest keine Ahnung, mein Freund. Aber gut, da komme ich gleich noch zu. Ja. Ich probiere mal jetzt mal so schnell wie möglich einen schönen kleinen Abriss
des Christentums.
Der Weltreligion zu machen. Weltreligionen haben wir, ich würde jetzt mal behaupten, 5 an der Zahl. Manche sind sich da nicht so einig. Ich habe mal auch von jemandem gehört, der Taoismus würde dazu zählen. Würde ich jetzt nicht machen, weil, also Taoismus ist nur, der ist so in dieser, also gerade bei den Hippies war der total angesagt, weil der relativ frei ist.
Ja, ja, aber auch in China. Also wenn jetzt ein Chinese, das ist halt so gesellschaftsprägend, die würden sofort sagen, was? Das ist ja, ne, also einerseits, es wurde dann ja auch wieder vergessen, aber so die sich wirklich noch erinnern und auch die Medizin, sorry, dass ich da so reingrätsche,
ja, aber
die chinesische Medizin sagt halt eben, das ist die Grundlage der chinesischen Heilkunst.
Unbedingt, ne? Unbedingt. Wobei man sagen muss, natürlich die größere religiöse Strömung ist der Konfuzianismus in China gewesen. Allerdings hat Konfuzius gesagt, Lao Tse ist der größere von uns beiden, hat er selbst tatsächlich gesagt. Lao Tse, muss man auch sagen, der hatte eigentlich gar keinen Bock irgendwie groß aufzufallen als religiöser Mensch, weil er so tief, glaube ich, innerlich war der völlig in Ordnung mit sich und musste da gar nicht groß. Aber lustigerweise ist das Tao Te King, das große heilige Buch des Taoismus, so entstanden, dass er flüchten wollte weil er alle bescheuert fand. Gesagt hat, ihr wollt eh nichts mit Religion zu tun haben und ihr kapiert auch gar nicht, was ich so erzähle. Und ist dann an der Grenze erkannt worden. Hat einen Fan sozusagen. Hat gesagt, oh, du bist doch jetzt nicht etwa der Lao Tse. Wo willst du denn hin? Er hat gesagt, es geht dich gar nichts an. Ich bin hier auf meinem, schön auf meinem Stier im Rücken. Ich möchte jetzt bitte auf meinem Wasserbüffel, ja, ich habe jetzt keinen Bock, so wird er auch oft dargestellt. Ich hau jetzt ab. Er hat gesagt, nee, pass auf, ich lasse dich nur gehen, wenn du mir die Essenz deiner Lehre darlegst.
Ach krass, das wusste ich nicht, wie cool.
And then it would be aufgeschrieben. So ist also dass ich komme vom Hölzchen auf Stöckchen.
Ja,
Leute, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Judentum. Darauf einigen wir uns jetzt. Wobei man sagen muss, 2,3 Milliarden Anhänger hat das Christentum weltweit. Ja, bitte. Judentum hat 15 Millionen. Ja, nochmal hingehört, 2,3 Milliarden.
Die kleinste.
15 Millionen. Judentum ist also the smallest. Aber man muss sagen, wir reden ja von Weltreligionen. Das heißt, und man muss dem Judentum auch bitte den Teppich insofern ausrollen, als dass ja der Ursprung, und ich hoffe, es wird jetzt kein radikaler Islamist das hören, aber der Ursprung irgendwie auch sowohl vom Christentum als auch vom Islam gewesen ist. Weil natürlich sich der Islam auch sehr stark auf alttestamentarische, also man findet alleine die Propheten, die man da findet. Mhm. Ja. Ganz viel wird Abraham zitiert, Jesus wird zitiert, David wird zitiert, also wirklich ganz, ganz viele. Und also Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, ich probiere mal durchzuflitzen. Leute, zentral natürlich im Christentum ist Jesus, ja, logisch, Jesus Christus, ne, Christentum. So, bitte. Der ist so 28 bis 30 nach Christus, was ich lustig finde in dem Zusammenhang, ist der aufgedreht. Also der muss um die 30 gewesen sein, dann, als er gestorben ist. Nach der Kreuzigung und Auferstehung wurde der dann als Sohn Gottes bezeichnet. Ne? Zumindest die Christen haben dann gesagt, dass er der Messias gewesen ist, der vom Judentum immer erwartet wurde. Die Juden warten bis heute noch auf den Messias, weil sie ihn nicht anerkennen. Und natürlich war Jesus dann auch die Grundlage gebildet für das Neue Testament. In dem es ja nur um ihn und seine Geschichten und dem, was noch daraus vorgegangen ist, also den Geschichten, die um seine Jünger sich spinnen und dann auch noch so abgefahrene, mystische, komische Texte wie die Offenbarung zum Beispiel. Solche Dinge geht es da. Das Christentum ist eine monotheistische Religion, genauso wie der Islam und das Judentum auch. Also diese drei von diesen fünf sind die monotheistischen Religionen, Judentum, Islam und Christentum, im Gegensatz zum Hinduismus, in dem es das tatsächlich eine polytheistische Religion ist, wie du sagtest, und der Buddhismus, in dem es den Gottesbegriff nicht gibt, was auch total Sinn macht. Und spannend ist, weil natürlich der Hinduismus hat so viele Götter, da wird man verrückt bei. Und der Buddhismus ist aus dem Hinduismus hervorgegangen und hat plötzlich diesen Gottesbegriff gar nicht mehr. Macht aber Sinn. Gut, jetzt mal ganz kurz zur Trinität. Weil es mir ein persönliches Anliegen ist, würde ich da gerne mal was aufklären und noch mal kurz eine Idee geben, worum es denn vielleicht, falls irgendjemand, dem es auch nicht klar ist und dem auch gesagt wurde, dass es ein großes Mysterium ist.
Also Vater, Sohn, Heiliger Geist.
Vater, Sohn, Heiliger Geist, mal eine kleine Idee geben, wie das gemeint, weil es einfach so eine zentrale Idee in diesem christlichen Glauben ist. Ja? Alleine dieses, ihr kennt es ja, dieses sich bekreuzigen spielt darauf an. Und tatsächlich, und da finde ich, können wir dann auch hinkommen, über die großen Schwierigkeiten, also nämlich über den Unsinn der Religion zu sprechen. Religion macht nur Sinn, wenn sie was Praktisches hat. Wenn sie Theorie ist oder man irgendwie so Riten, die man gar nicht versteht, vollzieht, dann macht Religion einfach keinen Sinn. Sinn ist aber der Kern der Religion. Also das heißt, Religion soll zumindest in meinem Verständnis immer eine Handlungsanweisung auch in sich tragen. Für mich ist dieses Gott, Sohn und Heiliger Geist eine Handlungsanweisung. Nämlich, wir haben da Gott, wir haben einen Heiligen Geist und wir haben einen Sohn. Diese Handlungsanweisung ist schlicht und ergreifend eine Anweisung, wie man einen Kontakt zum Höchsten herstellen kann. Und zwar indem ein Mensch, deswegen müsste es nämlich eigentlich nicht nur heißen ein Sohn, sondern ein Sohn oder eine Tochter, nämlich wir, die wir von diesem Höchsten abstammen oder Teil dessen sind, wie ich am Anfang meinte, wir können einen Kontakt zu diesem Höchsten, zu dieser höchsten Wesenheit aufnehmen, indem wir etwas ganz Bestimmtes entwickeln. Nämlich einen Geist, der es uns möglich macht, Kontakt aufzunehmen. Und das ist dieser Heilige Geist. Ja.
Also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Genau.
Also übergeordnete Instanz.
Genau. Also das heißt, die Handlungsanweisung ist, ihr seid alle Söhne und Töchter dieses Gottes. Ihr habt alle die Möglichkeit, einen bestimmten Geist zu entwickeln und dann könnt ihr Kontakt machen.
Verstehe.
Mit Gott.
Okay.
Und das heißt, es ist eine reine Handlungsanweisung, wie das geht dann. Das beschreibt Jesus durch die Art und Weise, wie er da lebt. Und er unterrichtet seine Jünger nur davon. Es ist auch nicht klar, wie viele Schriften, die noch vielleicht wesentlich mehr Mystik beschreiben, nämlich Mystik im Sinne von, auch in der Mystik geht es immer nur darum, einen tatsächlichen Kontakt und ein wirkliches Erlebnis zu haben von diesem Allerhöchsten. Oder wie ich es nenne, Gott oder ich weiß jetzt nicht, wie du das nennen würdest, aber davon halt.
Mhm.
Und zu was anderem ist auch diese Mystik nicht da. Die ist auch nicht irgendwas ganz merkwürdig Komisches. Sondern ich finde tatsächlich, call me crazy, aber eher eine Art und Weise der Ausbildung wie, also ein perfekt im Film dargestellter Mystiker ist Yoda.
Ja, total.
Weil er ganz eindeutig Vorgänge beschreiben möchte. Und ein Weg zu vor allen Dingen einer großen Innerlichkeit. Und über diese große Innerlichkeit zu einer großen Kraft und einer Verbindung. Darum geht's.
Ja. Ich dachte gerade, er spricht eigentlich auch darum, worum es geht, wenn es darum geht, die Trennung zu überwinden.
Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass das vielleicht Jesus so gesprochen hat, das glaube ich eigentlich nicht. Nein, ihr versteht mich.
Jesus war voll die radikale Hippe.
Jesus war ein ultra radikaler Typ. Auch so lustig, weil wir ja heute alle in die Kirche gehen und ganz oft ist es halt so ein Ultraschnarchverein. Ne? Man spult halt so seine Sachen ab, Dinge werden gesagt, die dann einfach so als, ja, das ist ein großes Mysterium, wird dann gesagt, ohne sich einen Kopf drum zu machen. Und natürlich es ist dann halt nur noch ein Job und man geht irgendwie so hin. Und es ist gerade, wo wir über Sinn und Unsinn der Religionen sprechen, geht mal durch die Stadt und achtet mal darauf, wie viele Kirchen es gibt in Deutschland. Mhm. Ohne Ende Raum. Und Raum wofür? Für die Begegnung, weil es geht immer um einige bei Religionen, das ist übrigens eine Sache, die alle Religionen gemein haben und die ich als höchst, wo wir bei Sinn und Unsinn der Religionen sind, die höchst sinnvoll ist. Ein Raum zu einer Begegnung mit einer Ausrichtung auf etwas sehr, sehr Hohes und auf den höchsten Sinn, nämlich so sehe ich zumindest, ist, unter anderem kann man Gott so definieren als der allerhöchste Sinn, auf Gemeinschaftlichkeit und auch auf, in einer sehr ethisch schönen Art und Weise, nämlich immer auf das Gute und auf das Miteinander, auf das sich umeinander kümmern. Was brauchen wir denn heutzutage mehr als wieder ein besseres Miteinander und ein besserer Umgang und ein sich kümmern um die eigene Innerlichkeit und um gutes Miteinander mit den anderen Menschen und mit diesem Planeten, weil der ist ja irgendwie gerade nicht in so einem guten Zustand. Also wir könnten echt was Gutes machen, wenn wir uns wieder darauf konzentrieren würden, wozu das Christentum bzw. alle Religionen eigentlich im Kern da sind, nämlich um einen ultimativen Kontakt zu uns selbst zu machen und den vor allen Dingen auch, indem wir eine gewisse Form der Liebe im Sinne einer Allliebe entwickeln. Und da hätten wir ja einen wesentlich besseren Planeten, als das im Moment gerade ist.
Wäre dann in dem Zuge, ne, nochmal Sinn, wo wir bei Sinn und Unsinn von Religionen sind, dass das höchst sinnvoll wäre. Und das hat eben die Frage auch apropos Schnarchverein. Und diese diaphane Heiligkeit, die sich durch so alles zieht und diese...
Du meinst dieser komische Singsang.
Zum Beispiel, also zieht sich ja durch alles durch und schimmert so. Also sich da halt eben zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn mit den jungen Menschen jetzt, also die auch heranwachsen, ne? Also noch nicht mal wir, sondern wirklich auch die kommen oder ein Interesse entwickeln, wenn es wirklich darum geht, eine Gemeinschaft zu finden, die sich ausrichtet auf ein Ziel, was uns allen nützt. Ich denke da wieder an dieses schwedische Mädchen. Das muss jetzt keine Religion werden, aber halt vor allem ist das eine Besinnung auf einen erhaltenen Wert, ne, den wir überhaupt nicht, also in den 80er Jahren war das überhaupt kein Problem. Da habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich jetzt einen Plastikstrohhalm habe, mit dem ich meine Fanta trinke oder nicht.
Ja.
Da ist kein Bewusstsein noch dafür gewesen. Ne? Und da könnte sich halt eben was entwickeln. Und ich glaube auch, dass wir da eine Sehnsucht nach haben. Also grundsätzlich in der Menschlichkeit. Aber dazu komme ich vielleicht später.
Ja, und... genau, grundsätzlich kann man auch sagen, ich werde immer auch, wenn ich jetzt über die Religion weiterspreche, über die mystischen Ausformungen sprechen, wahrscheinlich kann man sagen, dass der erste Mystiker des Christentums Jesus selbst war. Und weil es in dieser Mystik halt geht es immer nur um diese tiefste Begegnung mit sich selbst und dem anderen. Da gab es dann noch ganz andere tolle Leute wie Hildegard von Bingen oder Franz von Assisi später, Meister Eckhart, Bernard de Clairvaux ist noch so ein Name. Und einen, den ich ganz toll finde, ist ja Dietrich Bonhoeffer, von dem manche auch behaupten, er wäre so ein Mystiker gewesen. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil das schafft doch immer so einen Abstand. Der ist irgendwie was ganz Besonderes gewesen. Also wir haben tatsächlich, ich bin zumindest der Meinung, dass wir alle die Möglichkeit haben zu dieser ultimativ tiefsten und höchsten Innerlichkeit. Wir müssten uns halt nur wieder darauf besinnen, wie das wirklich zu erreichen ist. Aber die Fähigkeit haben wir alle.
Ja, das glaube ich auch.
Genau.
Ja.
Und jetzt beim, wenn wir jetzt noch weiter auf die Ausformung des Christentums eingehen, es ist halt so, ich finde, wir stehen halt an einem Punkt, wo wir wieder eine Reformation bräuchten, so wie Luther sie gemacht hat, als er den Ungebildeten und nur in dem Sinne, dass sie kein Latein konnten, einfach die Möglichkeit gegeben hat, die Bibel auch selbst zu lesen. So bräuchten wir heute wieder eine Kirchenrevolution, die sagt, okay, wir besinnen uns jetzt auf das, was das Praktische an dieser Religion ist und was wir für die Welt und für unsere Innenwelt beitragen können, anstatt irgendwie oft leeres Zeugs daher zu labern. Genau, dann komme ich jetzt mal zum Judentum. Ja, da gibt es halt die Tora und den Talmud und die mystische Ausformung, die ja irgendwann in den 90ern, glaube ich, die so eine große Öffentlichkeit erfahren hat.
Madonna.
Durch Madonna, genau so war das.
Das rote Band, das genau, die Kabbala alle immer getragen haben.
Ja, ne? So ist das. Und das Judentum, also Tora heißt ja eigentlich nur Wegweisung und es ist insofern folgerichtig, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist, es sind ja nur 15 oder 16 Millionen Juden, die es so weltweit gibt, aber sie ist tatsächlich eine Weltreligion, weil es die Juden eben in alle Windrichtungen verschlagen hat, einerseits zum großen Teil auch, weil sie einfach so stark verfolgt wurden und daraus hat sich aber auch eine große Stärke und ein Wunsch nach Verbindung gebildet, die dafür gesorgt haben, dass das Judentum eine sehr lebendige und weltweit vertretene Religion ist. Und da gibt es eben die Tora, das heißt eigentlich nur Wegweisung. Und beim Judentum ist es ein bisschen schwierig, weil eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, ob sich die Juden selbst so einig sind, über was jetzt wie im Judentum gedacht ist. Im engsten Sinne heißt es nämlich, das sind nur die 5 Bücher Mose. Manche sagen, es ist aber auch die ganze jüdische Bibel oder das, was jetzt im Christentum als Altes Testament bezeichnet wird und was die Juden dann als Tanach bezeichnen. Oder manche sagen, die Tora ist aber auch die ganze Überlieferung jetzt, so was so die Geschichte des Volkes Israel angeht. Ne? Und dann gibt es da eben den Talmud. Der Talmud versucht, die jüdische Bibel neu auszulegen. Auch da gibt es dann so Ausformungen, babylonische, Jerusalemer oder palästinische Talmud. Die sind dann zwar in ihrem Aufbau identisch, aber sind sich da auch in den Schlüssen, die so aus dem Talmud gezogen, aus der Tora gezogen werden, sind sie sich nicht so ganz einig. Ja. Weil es halt einfach auch aus den Umständen heraus interpretiert wurde, wo die Leute da waren. Es waren halt andere Umstände in Israel als in Babylonien, wo es es dann auch gab. So, berühmte Feste sind Chanukka, Pessach, Yom Kippur und die Mystik ist eben die Kabbala. Ich finde, mir fällt noch zu dieser Auslegung fällt mir ein, falls einer von euch Jentl gesehen hat, da ist das sehr schön beschrieben, diese Auseinandersetzung, die es so gibt über die Inhalte und die Auslegung von der Tora, die ist sehr, sehr lebendig und sehr feurig auch. Erinnert mich so ein bisschen auch an die Art und Weise, wie sich auseinandergesetzt wird in der buddhistischen Ausbildung. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen sagt man dem Judentum nach, dass es einen großen Humor da gibt, was ich auch sehr sympathisch finde. Ja, jetzt kommen wir mal direkt vom Judentum
zum zweitgrößten,
zum Islam. Ja. Was ich noch sagen muss, Kabbala ist eigentlich auch sehr spannend. Ich glaube, du hast dich relativ viel damit auseinandergesetzt, weil es da eben auch viel, und du bist ja so eine Zahlen- Freakistin.
Ja, einmal musste ich mich natürlich viel auseinandersetzen mit der tief christlich-religiösen Färbung, die wir alle gesamtgesellschaftlich halt eben, ob wir wollen oder nicht, haben oder nicht haben. Aber haben wir. Und genauso ist das halt eben aber auch etwas, wenn es um transgenerationales Trauma geht. Ne? Also heute in dieser Zeit zu arbeiten als Traumatherapeutin, da komme ich nicht daran vorbei, mich halt eben auch mit diesen übergreifenden, generationsübergreifenden Traumata auseinanderzusetzen. Und natürlich, also ne, worauf du anspielst, ist halt ein Teil auch der Kabbala, ist halt auch die Numerologie oder den Umgang mit Zahlen. Und ich kann eben sagen, es gibt so gute Dokumentationen, auch über die alten Ägypter. Ihr könnt die einfach bei YouTube finden. Es sind alte Phoenix-Dokumentationen. Es ist unfassbar spannend. Also zum Thema Mystik, und es hat wenig mit Esoterik zu tun, sondern es ist eine Wissenschaft und es ist altes Wissen, auch von Hochkulturen.
Du meinst jetzt Zahlenmystik und Kabbala, kann man dann eingeben bei YouTube? Oder?
Nee, da würde ich ganz explizit die alten Ägypter oder sogar die alten Ägypter Pyramiden eingeben, weil das ist unfassbar spannend, was da halt an Dokus läuft. Und da geht es halt aber eben auch nochmal um den Übergang, da gibt es Überschneidungen in der Numerologie, das ist ein Feld für sich. Da geht es halt eben um eine Möglichkeit, es wird vor der eigentlichen astrologischen Betrachtung heißt, es hat die Numerologie halt eben eine sehr akkurate Darstellungsmöglichkeit gegründet, die auf die alten Ägypter zurückgeht, aber halt eben auch vor allem auf die Kabbala und die Zahlenmystik der Kabbala. Und es wird halt eben über Geburtsdatum, über Namen und Zahlen zuordnen. Man kann sich das vorstellen wie ein Programmiercode quasi. Also so wie wir 01001110 eben kennen und das halt der Algorithmus ist, mit dem wir Programmieren bauen, gibt es halt eben da einen Bezug, der gefunden wurde und spannendes Wissen auf jeden Fall. Und das, ja, obwohl ich Mathe nie konnte, aber es war meine Ausbildung mit Zahlen.
Ja, ich finde das spannend. Sehr schön. Ja, und ich finde eben auch, wenn man das so betrachtet und sozusagen ein Sinn aus Zahlen gebildet wird, finde ich halt auch wieder, wenn wir beim Sinn und Unsinn der Religionen sind, habe ich vorher nicht gesagt, als du mich nach meinem Glauben und Glaubensbild gefragt hast, ich gehe halt auch davon aus, dass allem ein Sinn innewohnt und so eben auch den Zahlen ein Sinn innewohnt, und den zu suchen, finde ich dann schön. Und das finde ich ist auch deswegen, das eint auch alle Religionen, dass sie halt versuchen, den Dingen einen tatsächlichen Sinn zu geben. Ja, durch Zahlen oder eben auch durch Objekte der Verehrung oder immer eine Bezüge zu Innerlichkeit herzustellen.
Ich glaube auch, also was ich gerade dachte, bevor du jetzt weitergehst zum Islam, ich glaube halt eben, wenn es so ist, also ne, wenn der Mensch es halt eben schafft, sich über die Bedingungen, die ihn scheinbar beherrschen, zu erheben, dann kann das halt eben manchmal nicht nur intern geschehen, sondern es braucht immer einen Bezug zu einer Gemeinschaft oder halt eben zu einer Ausrichtung, der wir uns zugehörig fühlen. Mhm. Und da dachte ich gerade, wenn Religion, also im höchst sinnvollsten Wesen und Sinne, dann halt eben Menschen unterstützt, das Leben selbst zu bestimmen, also fernab von Angst und Schrecken, den jetzt zum Beispiel die katholische Kirche oder halt eben der christliche Glaube vor allem.
Oder
der Islam jetzt nowadays und halt auch schon immer. Ne? Also das ist ja auch sehr, gibt es ja sehr viele Brüche. Wenn aber Menschen unterstützt werden, dabei ihr Leben selbst zu bestimmen und von der Fremdbestimmtheit zur Eigenverantwortung, also die moderne Übersetzung einer Gemeinschaft bedeuten kann, dann könnte das halt den Lebenssinn unterstützen. Und der Lebenssinn, das ist das Dringendste, was wir Menschen brauchen, was ein Mensch braucht. Und das heißt, und da ist es manchmal gebunden an vielleicht jemanden, ne, den wir als so höchst sinnvoll, also Kinder sind zum Beispiel ein Thema, hoffentlich nicht als Grund, um Kinder zu bekommen, aber im Zuge der Elternschaft kann das halt eben auch nochmal die Ausrichtung der persönlichen Sinnfindung und der Potenzialentfaltung total boosten. Ne? Und Frankl spricht da immer vom Willen zum Sinn. Frankl hatten wir schon mal im Zuge von Unterbewusstsein. Viktor Frankl, genau. Also der Begründer der Logotherapie, wo es darum geht, dass es der Mensch nach dem Sinn strebt vor allem. Und wenn wir eben diesen Sinn finden können und den Sinn auch in der Religion, in der Ausrichtung zu einer höheren Entwicklung, zu einer neuen Perspektive bedeutet, dann würde ich jetzt mal kurz Nietzsche zitieren, der sagt, wer dann ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
Und wenn wir ausnahmsweise halt, mal schön von Nietzsche.
Ach, ich glaube, da kommt auch noch mal jemand, der mit uns auch über Nietzsche sprechen wird. Ich finde das ganz schön. Es gibt ganz schöne Dinge. Hm. Also es ist so. Ich bin dem nicht ganz abgeneigt. Aber naja, anderes Thema.
Ja,
ja, schön. Also der Islam.
Ja. Ja, aber genau das macht ja so Religion halt machen, ne? Das Warum klären. Das Warum, wofür, wohin, ganz viel dieser Antworten geben, ganz praktisch auch.
Ja, im frühesten muss man halt eben, finde ich, da steht das zur Disposition, ob das so war. Ob das halt eben der Sinn der Religion war um 1100, dass es da diese Entwicklung gibt, garantiert nicht für alle.
Nee. Also ich glaube, im Kern immer. Im Kern immer halt nur dann immer, je stärker es institutionalisiert wurde, desto stärker sind Machtinteressen rangekommen und die sind halt diametral entgegengesetzt dem, was ich als Kern der Religion
empfinde. Ja, verstehe ich. Mhm.
Im Sinne von Religare, im Sinne von sich wieder verbinden mit dem Höchsten. Mhm. Das steht dem halt gegenüber wirklich. Naja, okay. Islam. Der Islam. Wir denken ja, wenn wir an den Islam denken, denken viele gleich an Leute, die aus dem Flugzeug wieder rausgeschickt werden. Wir denken an Leute mit Sprengstoffgürteln oder die irgendwelche komischen, schlimmen Sachen, irgendwelche Attentate verüben oder sonst irgendwas. Wir denken an Al-Qaida, an ISIS und sonst irgendwie. Wir haben 1,6 Milliarden und das ist wirklich aber eine sehr westliche Art und Weise daran zu denken, weil es eben medial so aufbereitet ist. Wir denken, wir wüssten auch, wenn wir Islamist hören, wie die aussehen. Wir denken, wir wüssten, was der Dschihad ist. Dschihad ist tatsächlich, muss ich ganz kurz mal sagen, ein religiöses Prinzip. Ja? Für mich geht es, und da habe ich auch mal mit einem muslimischen Gelehrten drüber gesprochen, der sagte, nein, Dschihad beschreibt, und so habe ich das auch immer verstanden, wirklich den inneren Kampf des Menschen. Es geht nicht um den Kampf gegen die Ungläubigen, es geht gegen die eigenen inneren Dämonen. Und dass man sich täglich diesem Dschihad, dieser inneren Auseinandersetzung, die ein wirklicher innerer Kampf ist, stellen muss, immer wieder sich für das Gute und Richtige zu entscheiden, oder für das Höchste, ja, das meint es tatsächlich. So wie eigentlich alles immer eine Bildersprache ist, um innere Vorgänge zu beschreiben und keine Handlungsanweisung, um irgendjemanden umzubringen. Wenn ich jetzt im Alten Testament lese, wie viel Krieg da geführt wurde, ist es ja keine Anleitung, um Krieg zu führen, sondern es ist eine Anleitung, um Hinweise zu bekommen auf eine Art und Weise des Umgangs mit seinem Innersten und um einen Kontakt zu seiner Seele herzustellen. Und dann machen Religionen Sinn, ansonsten machen sie keinen Sinn. Gut, Geschichte des Islam. Ein Mann namens Mohammed hatte Offenbarung, hat einen Engel tatsächlich getroffen und nachdem er lange hin und her getroffen hat, hat seine liebe Frau Hadice hat ihn davon überzeugen können, des anderen zu predigen, was er da, weil sie davon ausgegangen ist, dass das wahrhaftige Begegnungen mit einem Engel gewesen sind. Der hat es getan. Es haben sich viele Leute ihm angeschlossen. Es war zu einer Zeit, als in Mekka der Glauben an viele unterschiedliche Götter bzw. Götzen, wurden sie dann später bezeichnet, gang und gäbe war, lustigerweise. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so lustig, ich weiß es nicht. Aber in dem Ort, der jetzt tatsächlich als Kaaba bezeichnet wird, ich glaube, er wurde damals auch schon so bezeichnet, in diesem Ort wurde diese Viergötterei betrieben. Und es ist ganz interessant, dass jetzt eine von den drei großen monotheistischen Religionen eben diesen Ort, wo früher die Götzenverehrung stattgefunden hat, als ihren heiligsten Ort verehren. Es gibt 5 Säulen im Islam. Achso, genau. Mohammed ist dann aus, weil er sich sehr stark gegen diese Vielgötterei ausgesprochen hat, ist er aus Mekka vertrieben worden, ist dann irgendwann in einer Oase gelandet, Yathrib hieß die, und hat von da dort aus dann die Verbreitung und die Verbreitung des Islam und auch die Bekehrung von vielen Vielgötterern betrieben. Dadurch, dass das von Arabien ausging und die immer viel Handel getrieben haben in der ganzen Welt, hat sich der Islam relativ schnell sehr, sehr weit ausgebreitet. Es gibt im Islam 5 sogenannte Säulen des Islam. Das ist einmal das Glaubensbekenntnis, das da lautet: Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Man ist angehalten, 5-mal zu beten in Richtung Mekka. Ich habe das gerade letztens erlebt und fand das ganz...
Auf der Raststätte, ne?
Ja, auf der Raststätte, ja, lustig war das. Wo die, die haben dann im Handy irgendwie angezeigt bekommen, wo Mekka liegt. Nee, es ist tatsächlich richtig.
Ach, echt?
Da steht dann steht dann irgendwie die Kaaba wird angezeigt dann auf dem Ding.
Und so. Ach, okay. Ganz schön, ja. Das wusste ich. Ich dachte, das wäre der Kompass gewesen, dass sie dann quasi...
Genau. Und da muss ich auch wieder, wo wir bei Sinn und Unsinn sind... Ich finde es ja ganz schön, einfach, dieses Gebet ist ja es kann bestimmt bei vielen, die schaffen es auch nicht, die große mystische Erfahrung zu haben, aber es ist 5-mal am Tag, gibt es einen Hinweis auf die größte Innerlichkeit, die man überhaupt haben kann, wenn ich Gott als das Innerste und Tiefste verstehe, so verstehe ich es zumindest. Und das finde ich total toll und ich erinnere mich, du hast ja ganz oft in Istanbul gearbeitet und ich glaube, wir haben beide wirklich sehr geliebt, diese, wenn die Muezzine dann ausrufen und der Ruf zum Gebet über die ganze Stadt schallt, da ist mir immer richtig das Herz aufgegangen. Und das ist natürlich jetzt auch eine sehr romantische Sicht von meiner Seite. Ich weiß auch viele, du hast auch eine Freundin, die gerade dieser Zwang zum Gebet gehen zu müssen als Kind war für sie ganz furchtbar. Aber wenn ich jetzt das positiv betrachte, 5-mal am Tag einen Impuls zu haben, sich mit dem Inneren auszusetzen, finde ich ganz toll.
Ich glaube auch, also wir können das natürlich romantisieren. Ne? Ich denke, es gibt halt eben auch, also auch neben noch einer anderen Freundin, die einer religiösen Minderheit angehört, die durch den IS ausgelöscht wurde, jetzt vor 5 Jahren, ist das wiederkehrend halt eben keinen Frieden findet, ist das natürlich...
Na, glücklicherweise noch nicht ganz ausgelöscht, aber die haben es zumindest
versucht. Ja, also es gab einfach wiederkehrend nochmal einen Genozid. Ne? Und ich glaube, das ist halt nochmal etwas, das hat auch dann nochmal meine romantisierte Vorstellung von dem, neben dem Patienten, die natürlich auch über den Gebetsruf sich immer wieder auseinandergesetzt haben mit traumatischen Erfahrungen, ich denke an Erdogan, ne, an einer patriarchalischen Struktur, die so frauenfeindlich und so lebensfeindlich ist und wo, wieder beim Unsinn der Religion, bevor du jetzt weitermachst mit dem Islam, halt eben den Staat und das politische Geschehen so stark infiltriert und beeinflusst. Ne? Das ist halt die Zerrissenheit der Türkei ist einfach... das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also das können wir uns auch nicht mehr vorstellen. Es ist für uns noch Mittelalter, dass das so eng zusammenhängt. Ne? Also die Staatenbildung, ne, von den Säulen einer Gesellschaft und dass die Religion halt dann eben hier so stark Politik beeindruckt. Umgekehrt ist halt einfach, ist schon einfach etwas, wo ich eigentlich keine Worte habe.
Mhm.
Ja. Naja, aber ja, das
stimmt,
ist das,
aber, ja, aber ich finde, man muss da halt wieder sehr, sehr stark unterscheiden von dem inneren Hinweis, den eine Religion da geben möchte und dem, was die Menschen daraus machen.
Ja,
ne?
Das
ist immer das Gleiche, egal wo. Also was die Christen für Metzeleien im Namen weltweite Metzeleien unternommen haben, ist ähnlich schlimm, wie was heute leider immer noch vielen Leuten angetan wird im Namen des Islam. Und für mich sind das keine religiösen Menschen. Für mich sind das einfach Leute, die Religion benutzen, um Verbrechen zu begehen. Anders kann man das nicht bezeichnen.
Mhm, ganz schön auf den Punkt gebracht.
Und ich glaube aber, die Leute, die sich es gibt bestimmt immer noch, es gibt genügend Leute weltweit, die sich eben genau auf dieses Gute im Islam besinnen. Es gibt 1,6 Milliarden Leute und der Prozentsatz an radikalen Islamisten ist, ist da im Vergleich dazu sehr gering. Ja. Womit ich die überhaupt nicht kleinreden will, die sind trotzdem schlimm genug und schädlich genug und für mich sind diese Leute irreligiös, weil sie auch dem sehr widersprechen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es gibt ja, komme ich gleich, es gibt unterschiedliche, im Islam gibt es auch wahnsinnig viele Strömungen, die sich sehr stark miteinander kloppen. Unter anderem die Sunniten. Die Sunniten, stützen sich sehr stark auf die Sunna. Die Sunna ist die Lebensführung des Propheten und denen, die ihm nahe standen und ihm nachgefolgt sind. Die richten sich also sehr stark danach. Und wer mal diese Sunna sich ein bisschen betrachtet, ich meine, da gibt es auch wahnsinnig viele Geschichten und wahnsinnig viele Geschichten, die sich vielleicht auch beißen miteinander. Aber das, was ich jetzt gelesen habe, und das ist aus einem, tatsächlich lustigerweise aus einem Schulunterrichtsbuch von Muslimen für Muslime. Und ich fand das ganz schön, weil diese Beispiele, die da gegeben werden, zeugen eigentlich von dem Versuch, sich mit Mitgefühl und Nächstenliebe dem Nächsten zu begegnen und Frauen respektvoll zu begegnen, Kinder gut zu behandeln. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und nochmal für mich, wo ich dachte so, okay, wie können diese radikalen Leute, wie können die sich so benehmen, wenn doch diese Lebensführungsgeschichten, die in der Sunna stehen, wenn die doch so stehen, wie sie da eben stehen.
Ja, Auslegungssache ist es dann am Ende
des Tages. Auslegungssache und man legt es halt immer gerne so aus, gerade wenn man machthungrig ist, wie man es braucht, um seine Macht weiter ausbauen zu können. Es gibt dann halt die, es gibt die Sunniten, es gibt die Schiiten, es gibt die Wahhabiten, es gibt auch, gerade jetzt, wenn man so in Richtung Bali geht, gibt es auch lustigste Ausformungen, mit, wo es so Crossover gibt, Islam mit Naturreligionen. Und dann gibt es eben noch die Sufis. Bei den Sufis geht es sehr viel um den Rausch und das Absurde. Es gibt da so lustige Geschichten, die vielleicht auch für Kinder nett sind, über den Nasruddin. Erinnert mich auch so ein bisschen an so krasse Zen-Geschichten, wo man den Sinn eigentlich erst gar nicht ausmachen kann und so lange drüber nachdenken und nachempfinden muss, bis man irgendeinen Sinn ausmacht. Genau, es gibt ganz tolle sufistische Literatur. Ich bin ein großer Fan von Hafiz.
Rumi.
Rumi finde ich ganz, ja, ganz toll. Falls ihr des Englischen mächtig seid, das ist immer eine Frage der Übersetzung, finde ich. Coleman Barks, einen ganz tollen Typen. Da ist dann noch Shams al-Tabriz ist noch zu nennen, Ibn Arabi und so neuzeitliche sufistische, weil wie gesagt, ich bin immer ein Fan, auch sich die mystischen Strömungen sich anzugucken und die mystische Strömung des Islam sind nun mal die Sufis. Und wenn man so als sich rantasten möchte, dann ist, finde ich, Rashad Field ist so der popmystischste Sufi der Neuzeit. Ich ging den Weg des Derwisch, heißt da ein Buch. Falls ihr noch andere Buchtipps haben wollt, überhaupt zu irgendwelchen Themen hier, könnt ihr gerne uns auf Instagram Fragen stellen. Ja, genau, das wäre jetzt erstmal soweit zum Islam und ich würde jetzt mal, es sei denn, wolltest du noch irgendwas zum Islam weiter? Mhm. Nö. Würde ich jetzt nochmal lustige Sachen zum Hinduismus erzählen. Also Hinduismus ist so eine Sache, Hinduismus kann man 50 Leute unterschiedliche, die sich als Hindus bezeichnen, unterschiedliche Leute fragen. Und alle würden einem was anderes erzählen. Alle würden einem was anderes erzählen, wer die Hauptgötter sind oder ob es nur einen gibt oder ob alles Energie ist oder ob Gott persönlich ist. Wo sich alle einig sind, es geht, das ganze hinduistische Konstrukt geht auf die sogenannten Veden zurück. Da gibt es dann unterschiedliche Werke. Vier an der Zahl, Rigveda, wie die anderen heißen, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Aber ich glaube, Yajurveda, wurscht. Und in diesen Schriften ist auf jeden Fall klar, es gibt die drei großen Hauptgötter. Es gibt Brahma, den Erschaffer. Es gibt Vishnu, den Erhalter, und Shiva, den Zerstörer. Das meint von diesem Universum und allen anderen. Und das ist ein großer Kreislauf. Und in diesem großen Kreislauf gibt es aber auch eine Welt, die neben dieser materiellen Welt besteht. Und das ist die spirituelle Welt. Da sind sich die Veden sicher. Und in die kann man auch, das ist unsere wahre Heimat, und in die können wir zurückkehren. In die können wir aber auch nur zurückkehren als das, was wir wirklich sind, nämlich die Seele. Und die Seele ist unzerstörbar und ewig. Und wir müssen die eigentlich nur erkennen, um dann wieder zurückzukehren. Und das müssen wir durch eine bestimmte Art und Weise zu leben, können wir das erreichen. Es gibt aber auch Leute, die einfach versuchen, durch eine gute Handlung in diesem Leben ein gutes nächstes Leben zu erreichen. Es gibt einen bunten Götterpantheon, da gibt es so Leute wie Durga oder Kali, Lakshmi, Parvati, Hanuman, kennt vielleicht einer, das ist der.
Ja, jeder im Yoga-Studio wird einen Hanuman gesehen haben oder einen Ganesha.
Genau.
Den Elefanten.
Genau.
Also die habt ihr alle schon mal irgendwo. Oder auch in einem ESO-Shop in Friedrichshain oder in Ottensen. Im Vorbeilaufen gab es bestimmt noch mal eine Kali-Postkarte.
Ja. Und Ganesh ist schwer zu empfehlen. Das haben die ganzen Taxifahrer auch wohl in Indien.
Das bringt aber Schotter.
Bringt nicht nur Schotter. Schotter bringt vor allen Dingen Lakshmi, heißt es.
Ja, stimmt.
Aber Ganesh oder Ganesha, wie manche sagen, Ganesh macht den Weg frei. The remover of all obstacles, heißt es. Ja.
Genau.
The remover of all obstacles.
Aber er löst Geldblockaden. Das hat mir in Hongkong damals mein indischer Kollege gesagt.
Ja, gut.
Er hat gesagt, man muss, der hat dann mit so gellenden Schreien, die ich nie wieder vergessen habe, nämlich so, ayayayay, Ganesha, gesagt, damit muss man Geldblockaden lösen.
Ganz schön.
Also, und er ist Internist gewesen, er hatte einige Obstacles removed, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ich könnte auch noch was haben, ruhig. Also dann lass uns morgen mal irgendwie 3-4 Blumensträuße kaufen. Die stellen wir dann auch groß.
Wir haben ja auch so ein paar, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Und es wird in den Veden auch von bestimmten Zeitaltern gesprochen. Wir sind jetzt gerade im sogenannten Kali-Yuga, was auch das dunkelste Zeitalter ist, das Zeitalter der Unwissenheit. Und
I'm not surprised.
Wie
lange dauert das jetzt noch? Das ist richtig lang, ne?
Nee, das ist nicht mehr lang. Das ist ratzfatz vorbei. Das sind höchstens noch 3800 Jahre und zack, sind wir schon wieder. Da sind wir dann wieder in einem richtig guten.
Und was kommt dann? Also, was kommt dann in den fast knapp 3 noch ausgequetschten Jahren? Was erwartet dann die Welt?
Dann sind wir wieder.
Wird's dann gut?
Ich glaube, dann kommt das Sattva. Sattva-Yuga. Und das heißt im Zeitalter der Tugend. Genau. Und
hoffentlich.
Ja. Aber auf jeden Fall, am Anfang dieses Zeitalters, da gab es ein großes Epos. Gibt es jetzt bald auch einen fetten Kinofilm, auf den ich mich sehr freue, das Mahabharata. Ich weiß gar nicht, wie die es schaffen wollen, das so kurz zu halten.
80 Stunden, das ist ja wahrscheinlich ungeschnittene Extended Version.
Genau. Und im Zentrum dieses Mahabharata steht ein großer Kampf zwischen zwei Familien, den Kauravas und den Pandavas. Und der eine sehr ehrenvolle, mein größter Held, Arjuna, führt jetzt dieses Heer an, sein Wagenlenker ist Krishna und er will sich nochmal in die Mitte zwischen die beiden Heere fahren und kriegt dann halt totalen emotionalen Anfall und sagt, ich kann da jetzt hier nicht gegen meine Familie und das geht auch so nicht. Und Krishna, aber du bist doch eigentlich auch Gott und jetzt erzähl mir mal bitte, was ich machen soll und nimmst du mich als Schüler an. Es geht übrigens sehr stark um die Schülernachfolge. Da geht es im Buddhismus auch und ich habe jetzt auch den Hinduismus vorgezogen, weil daraus nämlich der Buddhismus hervorgeht. Und auch folgerichtigerweise. Und diese Bhagavad Gita, also Krishna freut sich total, sagt, du bist mein Schüler ab jetzt und hat da dann das heiligste Buch gesprochen, in dem er ihm erklärt, wie ein heiliges Leben geht, wie Loslösung funktioniert, wie Erleuchtung funktioniert und wie man sozusagen in die spirituelle Welt rüberkommt. Und hat die Bhagavad Gita gesprochen, was das heiligste Buch der Veden ist. Genau. Da gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen, wenn euch das interessiert. Schreibt mir, dann sage ich euch, welche ich die beste finde. Und dann gibt es eben auch in diesen Veden gab es das Kastenwesen. Das Kastenwesen war eigentlich eine ganz schöne Sache. Es gab die heiligen Männer, die wirklich sehen konnten, wer wo steht. Und die haben dann gesagt, na, du bist wohl eher so ein kriegerischer Typ. Na, du gehörst erst zur Kriegerkaste oder Adelskaste. Du bist ein Kshatriya oder du bist eher so ein Heiliger. Auch die hohen Künstler waren so Heilige. Du bist Brahmanenkaste. Oder du solltest eher so niedrigere Arbeiten machen, du bist ein Shudra, aber immer so, dass es die Leute auch gesagt haben, stimmt, ja, das passt gut zu mir. Und irgendwann haben wieder die Mächtigen gesagt, so, das wird jetzt von Geburt zu Geburt weitergegeben und dann war es zementiert und die Mächtigen haben die Macht behalten und dieses Kastensystem ist eigentlich sehr verkommen. Was eigentlich ursprünglich mal gut gedacht war, ist dann irgendwann zu was echt Schlechtem geworden. Und da kam dann nämlich irgendwann Buddha und hat gesagt, so, spirituelles Leben ist für alle da und da geht es gar nicht darum, in welcher Familie ich geboren bin oder sonst was. Und ich mache jetzt eine Religion und da kann jeder zu mir kommen. Und da will ich aber jetzt gerne mal unterbrechen und sagen, jetzt erzähl du doch mal ein bisschen was über die Psychologie der Religion.
Boah, also die Psychologie der Religion, erst einmal finde ich ganz zentral, müssen wir uns fragen, warum glauben Menschen an Gott? Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis. Das ist jetzt nochmal der Teil, der halt auch über die Wissenschaften, über die Erforschung, ne? Also es wurde ganz, ganz lange, sehr, sehr viele langweilige Studien, finde ich persönlich, wen das interessiert. Ich kann da gerne nochmal auch Studienergebnisse weiterreichen, also Links zu Studien. Es wurden ganz, ganz viele langatmige Studien eben entwickelt, wo getestet oder überlegt wurde. Das waren so vor allem Pilgerreisende, die überprüft wurden, ob jemand, der an Gott glaubt oder religiös ist, ganz grundsätzlich jemand ist, der weniger seinen analytischen und logischen Verstand nutzt und stärker halt eben die kreativen Areale seines Gehirns. Und mich hat das nicht so überrascht. Tatsächlich konnte man da keine einstimmiges Ergebnis bekommen, sondern es hängt tatsächlich sehr, sehr wohl auch von der Sozialisierung ab. Also wie stark haben sich meine Eltern, meine Großeltern halt eben da auf die Suche gemacht nach Gott oder einer Instanz, einer göttlichen Instanz im Sinne einer höchsten Instanz, wenn es um Bewusstsein geht, und haben halt eben auch diese, für uns ja, da sind wir ja tief, tief gefärbt, wie gesagt, diese Werte halt gelebt und tradiert. Und vor allem, wie waren die vorherrschenden, finde ich ja wieder interessant als Traumatherapeutin, wie waren die vorherrschenden Gefühle? Wie stark wurde Angst, Scham, Schuld verbreitet über eine religiöse Anbindung und wie stark konnten wir halt eben dieses höchste Prinzip als etwas sehen, was uns perspektivbildend erscheint und Hoffnung spendend? Und ganz grundsätzlich, wir haben keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz. Viele suchen nach einem Beweis oder nach einer Erfahrung, um es für sich zu wissen. Und das ist halt eben keine Annäherung an diese Perspektive. Also das Wissen, nochmal, ne, das ist ja unter 10% unserer Brain Capacity. Wissen bedeutet das auch, wir müssen uns darauf einlassen, dass es einen Teil gibt, der uns fremd erscheint und wir können nicht ausmachen, ob der außerhalb von uns selbst liegt oder innerhalb von uns selbst. Und so, wenn es dann um die Religare, um die Verbindung zu diesem Teil in uns geht, gehe ich halt mit den Erfahrungen, die ich als Traumatherapeutin mache, bei Menschen in der Begleitung von halt eben schweren traumatischen Erlebnissen, die zum Teil bewusst oder halt auch stark unbewusst sind und aufgearbeitet werden müssen. Und eine der magischsten Momente, die mich haben glauben lassen, dass es etwas gibt, was über unseren sachlichen, wissenschaftlichen, biologischen, neurologischen Körper und die Zelllehre, die synaptischen Strukturen, Brainwaves, also Hirnwellen hinausgeht, ist, dass mir die meisten Menschen gesagt haben, oh, hier an dieser Stelle, da bin ich nicht berührt von diesem Leid oder hier an dieser Stelle spüre ich diese Angst nicht mehr oder hier hört die Angst auf, hier hört der Schmerz auf oder hier bin ich heil geblieben, hier bin ich nicht berührt, verwundet worden durch das. Ich hatte das in einer der vorangehenden Folgen schon mal erzählt und ich freue mich auf die Folge, wenn es um Trauma geht, um damit euch tiefer einzutauchen. Aber an dieser Stelle finde ich es sehr, sehr interessant. Das heißt, nach Statistiken, entgegen der Annahmen aus dem 19. Jahrhundert, wo die meisten Wissenschaftler davon ausgegangen sind, dass Religion ein Phänomen einer absterbenden Kultur sei, ein Aberglaube von Bildungsfernen, können wir halt eben sehen, das Weltbild oder auch die Menschen, die ihr Weltbild in diese Welt hineintragen und sich hineinentwickeln, eben halt in diese Zukunft mit diesen Kindern, die sie in diese Welt bringen, fühlt sich nicht so stark von dem wissenschaftlichen Weltbild angezogen, sondern vielmehr betrachten sich gut 80% der Weltbevölkerung, also nach neuesten Statistiken, als religiös. Das heißt, sie glauben an eine höhere Entität, an ein Wesen, eine Art Jenseits oder sie beten, sie haben Rituale, wo sie sich ausrichten, sie begegnen anderen Menschen an einem Ort, um Gottesdienste oder Rituale zu feiern. Und das sind halt eben 4/5 der Menschheit. Und das sind bemerkenswert hohe Zahlen und die sind stabil. Und das finde ich halt eben bemerkenswert und interessant. Und das hat mit dem Wandel auch der, ne, den westlichen Industrienationen, die innovativ sein wollen, die stark forschen, das tut ihm keinen Abbruch. Wir haben da die USA, die beides erfüllen, also sind die religiösten Staaten, oder ist die religiöste westliche Industrienation, die wir haben. Und das finde ich halt eben hier auch wieder extrem interessant. Und wenn wir jetzt halt eben Biologen fragen oder halt eben andere Wissenschaftler, es gibt da einige Bücher, zum Beispiel gibt es einen Biologen, britischer Biologe, der Richard Dawkins, der schreibt, hat ein Buch geschrieben, sehr, sehr erfolgreich, der Gotteswahn, und spricht von einem gedanklichen Virus. Ne? Damit bezeichnet er die Religion oder halt eben auch den Glauben. Und in diesem Buch ging es ganz, ganz stark darum, dass halt eben der Mensch seine Selbstverantwortung, seine Selbstständigkeit eben abgibt. Und ich würde daher, wenn wir auf den Sinn und den Unsinn der Religion kommen, natürlich dem zustimmen. In dem Augenblick, wo wir regressiv werden und zum Kind, das dem Vater folgen will, im übertragenen Sinne, ne, von dem Gott, der väterlichen Instanz, dann wird das natürlich Unheil einrichten, weil wir halt eben wirklich nicht in die Verantwortung kommen, auch vielleicht gar nicht das Privileg, das wir haben, verantwortungsbewusst nutzen. Und es gibt noch einen bekannten amerikanischen Publizisten, den Christopher Hitchens, der schrieb, Gott ist nicht groß, wie Religion alles vergiftet. Ne? Das sind alles theoretische, wissenschaftliche Ansätze, die aber nicht weitergeführt haben. Das heißt, allein diese hohe Zahl der sich selbst als gläubig reflektierten Menschen macht es schwer, hier dieses Phänomen der Religion, die ja durchaus in ihrem Kern, in ihrer Ausrichtung auf eine höhere Perspektive, also etwas, was vielleicht sogar auch in uns zu finden ist, womit wir uns verbinden wollen und bewusst auch die Zukunft, die Welt zu einem anderen Ort im Sinne der Gemeinschaft gestalten könnten, halt eben macht es schwer. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, und da bin ich wieder bei der Reform, wirklich etwas zu finden, wo wir uns eben einigen können als eine Nation im Sinne einer Weltgemeinschaft Oder halt auch hier sagen, wir einigen uns auf das Streben nach dem höchsten Sinn, der höchsten Ausrichtung. Dann wird es eben interessant. Zwei Atheisten, damit schließe ich dann jetzt nochmal diesen wissenschaftlichen Dialog, der da stattgefunden hat über die letzten, auch jetzt 20 Jahre. Das ist einmal der Anthropologe Lionel Tiger und Michael McGuire, Neurologe und Psychiater. Und sie haben gemeinsam God's Brain verfasst. Ein ziemlich schmales Buch. In Amerika super durch die Decke gegangen. Und das zeigt halt eben eine Art anderen oder dritten Weg nochmal auf. Weil diese Autoren das erste Mal die Religion in ihrem Kern, also dem Potenzial, was sie halt eben auf den Menschen, was sie den Menschen an positiven Aspekten anbieten kann, das faktisch ergründen und auch dieses Phänomen dennoch wissenschaftlich genug betrachten. Das heißt, es wird neurologisch und evolutionsbiologisch erklärt. Und da geht es ganz, ganz gezielt darum, und ich versuche es jetzt ganz kurz zu machen, dass unser Gehirn, wie ich ja schon im Thema in der Folge zu Unterbewusstsein und Bewusstsein erwähnt habe, ist eigentlich viel zu leistungsfähig. Das heißt, wir sind über die Evolution als Homo sapiens halt eben dahin gekommen, dass wir jetzt nur noch einen Bruchteil unserer Hirnkapazität nutzen. Und das ist ein Problem, weil wir halt eben durch diese enorme Entwicklung, die unser Hirn genommen hat, so eine Form haben, die fast so als Schmerz, der Neurologe spricht ja von Brain Pain, sorgt, wo wir eine ganz, ganz starke Urge, so ein Drängen haben, uns beschäftigen zu wollen. Das freut natürlich die Spieleindustrie. Also Games laufen wie geschnittenes Brot. Candy Crush, Shopping-Areale, irgendwelche Zerstreuungsangebote, die wir haben. Das heißt, wir sind hier auf einer Ebene, wo wir natürlich auch, also wo es einen ganz großen Bedarf gibt und den können wir aber eigentlich im Potenzial anders nutzen, wenn wir wollten. Wir haben aber ein Drängen danach. Also wir suchen etwas, was uns so ein Faktor von Brain Soothing, das heißt, also eine Beruhigung für das Gehirn in der Beschäftigung. Das heißt, unser Gehirn, das ja 2 Millionen Jahre alt ist, ist in erster Linie zum Denken, also nicht zum Denken da, sondern zum Handeln. Und nichts belastet dieses Gehirn stärker als Ungewissheit. Das heißt, offene Fragen, ne, und Unklarheit, wie man jetzt handeln soll, mag das nicht. Ne? Und das ist halt eben ein Punkt im Interesse, wenn wir jetzt sagen, wir richten uns aus, hat unser Gehirn nicht so viel Angst davor zu sterben, sondern es hat viel, viel mehr Sorge, was danach kommt. Und vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr darüber nachdenkt, dieses ungute Gefühl im Bauch, hören wir dann auf zu existieren oder was ist denn da? Wozu hat es dann hier Sinn gemacht und was kommt überhaupt dann? Diese unerträgliche Wahrheit ist halt eben etwas, was wir füllen wollen. Und genauso ist es, also weil die Synapsen in ihrem Kern wollen wachsen, sich entwickeln. Wir suchen immer nach einer Perspektive. Wir sind geborene Kreativität, wenn wir uns halt eben dann mal auf unser Unbewusstes und Unterbewusstes einlassen, auf die Intuition, dann sind wir die Quelle von so vielen Möglichkeiten. In den meisten Fällen hängen wir aber auf einer Beta-Welle rum, jetzt auf einer Hirnwelle, die halt eben unter 10% unserer Brain Capacity ausmacht und denken immer, wir müssen uns noch stärker fokussieren und konzentrieren und verpassen dabei aber diese tiefen Ebenen, mit denen wir uns wirklich verbinden können, also unserer menschlichen Existenz. Religion bietet das an. Also Religion in dem Sinne, dass wir sagen, wir kommen zusammen, also wir finden eine Gemeinschaft, Menschen, die ähnliche Werte und Orientierung haben und fühlen uns aufgehoben in einer Zugehörigkeit mit einer Perspektive. Und wenn wir dann noch Dinge tun, weil wir wollen ja handeln, wir beten, singen, beichten und wir haben eben Aktivitäten, die halt sinnstiftend sind.
Meditieren.
Ne? Beten ist nichts anderes als meditieren. Das hat auch eine fokussierte Aufmerksamkeit. Meditieren ist ja eher meins. Dann kommen wir dahin, dass wir auch unglaublich viel Serotonin ausschütten. Und so Serotonin, kennt ihr, ist das Hormon, das uns glücklich macht, was uns kontinuierlich eine Ruhe gibt, einen Frieden. Und je höher dieser Serotoninspiegel konstant halt eben läuft, desto angekommener, desto glücklicher fühlen wir uns. Ein Antidepressivum wie zum Beispiel Prozac macht sich das zunutze. Und das ist halt eigentlich das, was es sein kann. Eine Wiederholung, also eine Aufmerksamkeit nach innen gelenkt mit einer Perspektive, die wir für uns als höchst sinnstiftend empfinden, als das Höchste, nach dem wir uns ausrichten können, ob es jetzt dann Buddha, Allah, Gott oder wer auch immer ist, Lakshmi oder Ganesha, kann halt eben in uns etwas auffüllen und aktivieren, was im besten Falle halt eben auch eine der Gemeinschaft zugutekommt. Das heißt, wir finden halt eben da wirklich etwas, was auch vielleicht sogar vermag, weil wir uns halt dann eben in diesem Kontext treffen und jeder geht ja davon aus, ob jetzt Judentum oder das Christentum, der Islam, dass sie da halt der exklusivste Club sind. Das heißt, sie halt eben wirklich die sind, die, also ne, die Juden sagen, wir sind die Auserkorenen, wir warten auf den Messias. Ne, es gibt da so einen ganz, ganz starken Teil, der halt eben einen gewissen starken Bezug auch findet. Und vor allem selten passiert es, dass wir halt eben unsere Glaubensgemeinschaften wechseln. Das heißt, es gibt ein starkes Bedürfnis auch nach einer Festlegung und einem Platz im Rahmen dieser Gruppe. Und was dann noch dahin zukommt, was halt eben, wenn wir jetzt den Hinduismus verlassen haben und sagen, das Kastensystem löst sich auf, gibt es dann halt eben heute nicht mehr so. Also die Hierarchien unter Gott lösen sich dann eben auf. Das heißt, es wird einen Raum geschaffen, wo wir eine vermeintlich klassenlose Gesellschaft vor dieser höchsten Instanz finden. Und das können wir genauso finden also diese Gleichheit, wenn wir halt uns dann treffen, da hattest du vorhin das, ne, Thema Architektur der Gotteshäuser, ne? Es gibt dann halt eben Räume, Hallen, Moscheen, die eine so große Höhe und Weite suggerieren. Man kann sich selber dabei beobachten, ne, wie wir nach oben, nach vorne blicken. Und der Lionel Tiger, der Anthropologe, sagt, die Architekten, die diese Kirchen oder Moscheen gebaut haben, die haben den Homo sapiens verstanden, ne? Weil unter Primaten steht jeder, also je näher an der Spitze, auf den sich die Blicke richten. Also es gibt hier etwas, was Homo sapiens sich auch wünscht, der möchte halt eben auch, ob jetzt ist ein Genie oder Dummkopf, Sünder, Heiliger ist, also ne, jede Organisation feiert hier, jede Glaubensgemeinschaft feiert hier auch, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die uns das Gefühl geben, etwas ganz Besonderes zu sein, einen Platz zu haben, sinnstiftend zu sein, eine Bedeutung zu haben, genug zu sein und so weiter und so weiter. Und das ist halt jetzt nochmal vielleicht also zu der Erklärung, ne, warum wir glauben, warum es interessant sein kann. Ich finde, wenn wir jetzt wirklich den Mensch uns angucken, auch in der Entwicklung, angefangen von dem Steinzeitmenschen, der vor 18.000 Jahren die Wände bemalt hat, kann man halt eben sagen, es gab immer einen Ritus, der diese Gemeinschaft bestärkt hat und der uns ausgerichtet hat, der Entwicklung begünstigt hat, der im besten Falle, also im Kern, die Ausrichtung forciert hat zu eben einer Möglichkeit, einer Entwicklung, einer besseren Variante von dem, was wir sind. Und wir brauchen diese Perspektive. Wenn wir die nicht haben, das ist ein Problem meiner Meinung nach beim Nihilismus, da werden wir halt für mich zu, dafür reicht jetzt die Zeit nicht, aber zu mechanistisch in der Betrachtung und im Kern bedeutet das halt eben auch, dass wir darüber hinaus kaum eine Motivation bekommen können. Das heißt nicht, wir müssen an Gott glauben, aber wir sollten halt auf jeden Fall etwas zulassen können, nämlich uns auch wandeln zu dürfen und zu der besten Variation und Verkörperung zu werden von dem Potenzial, das sich ja kontinuierlich verändert und kontinuierlich halt eben wandelt, im besten Fall halt eben zu einer verbesserten Variante. Und damit meine ich nicht im Sinne von Leistung, sondern im Sinne des individuellen Potenzials. Deswegen stimme ich dir zu, wenn es das Unteilbare in uns berührt, mit dem wir uns verbinden können und das Persönliche vor allem hier, nicht das Unpersönliche von egal. Und dann ist es nicht die homogene, wabernde Masse, egal, wir sind sowieso alle eins, sondern wir das Besondere in jedem Menschen erkennen können, egal welche Herkunft, egal welchen religiösen Ursprungs, und wir das nicht nutzen, um zu erniedrigen, zu entwerten und so weiter, sondern wir schaffen halt eben genau diese Angst vor dem Fremden auch in uns zu verlieren, könnte es sinnvoll sein, zu glauben und darüber hinaus halt eben über das Glauben auch wissend zu werden. Also ganz grundsätzlich, das Irreale, das, was wir nicht glauben können, nutzt und dient dem Menschen. Es ist das Zünglein, das uns halt eben zieht dahin, dass wir neue Erfahrungen machen. Und es dient dem Hirn. Also das Übernatürliche ist natürlich. Es ist das Natürlichste, was wir uns vorstellen können. Und es gehört so stark zu uns. Es ist unvorstellbar, aber es ist so.
Ja, schön. Das war wirklich sehr schön. Und da wir jetzt schon weit über die Gebühr sind, guckt euch den,
dass ihr uns gefolgt habt.
Guckt euch den Buddhismus, über den ich jetzt nicht mehr gesprochen habe, guckt euch das an. Die vier edlen Wahrheiten, den achtfachen Pfad, darauf kann man sich einigen. Das ist super, denn das ist höchst praktisch. Und Religion soll praktisch sein, denn wo soll sie uns hinführen? Zu uns selbst, nach innen. So sieht es aus. Und wenn ihr das seht in der Religion, dann ist das super, alles andere ist Quatsch. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ja?
Bis ganz bald.
Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.